Weil es ist doch schön, irgendwo hinzukommen, wo man sagt, oh, hier ist man auch gern gesehen, sehr angenehm. Und ich möchte euch ermutigen, das immer beizubehalten. Das ist sehr, was sehr Schönes. Und ich habe gehört, dieses Festmahl, das ist für Bedürftige, habe ich es richtig verstanden, ja? Ach, sehr schön. Das finde ich echt toll. Klasse. Super. Möchten wir eine Kindergeschichte hören? So eine kleine? Ja, eine kleine? Okay. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben, wenn ihr wollt, aber ich gucke euch einfach mal ganz besonders an, okay? Ich hoffe, das ist okay für euch. Und zwar weiß ich, dass wir beim letzten Mal auch ein bisschen darüber geredet haben, was ihr in der Schule so macht, wie es euch da geht. Und ich komme nicht heute drum weg, euch das nochmal zu fragen. Und zwar habe ich nämlich nicht mehr Erinnerung, was euer Lieblingsfach war. Musik? Du bist die Mama, ne? Genau. Musik, genau. Ja, dann passt es ja. Ne? Ich will nur so, ich mache schon mal eine Verbindung. So, Musik, du bist die Mama, okay, dann, weil du hast ja hier gespielt. Okay, super. Genau. Wie heißt du?
Tim.
Okay, Tim. Tim mag Musik. Okay, und du? Auch Musik. Auch? Oh, easy. Okay, hier mag meine Musik. Ja, krass. Und spielt ihr ein Instrument? Welches spielst du, Tim? Klavier. Und du, deinen Namen habe ich nicht gefragt. Wie heißt du? Anna, was spielst du? Krass. Gleichzeitig? Spaß. Aber Respekt dafür. Also mein Sohn, der ist jetzt, also der mittlere, der ist jetzt 6, glaube ich. 6 ist er. Ah, 6 Jahre. Und er fängt jetzt gerade so ein bisschen an. Wie alt bist du?
10.
Ah, okay. Dann machst du schon ein paar Jahre so? Ja. Oh, cool. Respekt. Na, ich spiele kein Instrument leider. Ich kann nur sprechen. Ja, aber ist auch okay. Ja. Noch eine Frage dann an euch beide. Habt ihr so ein Schulfach, das ihr überhaupt gar nicht mögt? So? So gar nicht, wo ihr sagt so, oh bitte, das könnte ich abwählen, würde ich es abwählen.
Englisch.
Englisch, ah, okay. Kein Englisch. Und du, Anna, was magst du nicht so? Liegt an dem Lehrer. Das ist die richtige Antwort, sehr gut. Sehr schön. Ich denke auch immer Physik, ne? Hab gar keine Ahnung davon und es lag natürlich nicht an mir. Es lag an dem Lehrer. Aber ich habe auch nie gelernt, da muss ich ehrlich sein. Aber es ist okay. Es gibt so Aufgaben im Matheunterricht, die ich wirklich sehr schwer hatte zu begreifen. Mathe war auch nicht so meins. Und es waren Textaufgaben. Immer, wenn ich am Ende der Textaufgabe war, wusste ich nicht mehr, was ich am Anfang gelesen habe. Und das ist schlecht. Ja? Und es gibt so eine Aufgaben, wie eine Textaufgabe in Mathe, die sind sehr schwer zu lösen. Ich habe eine für euch mitgebracht. Seid ihr bereit? Tim? Anna? Ja? Und ich schaffe die. Okay, pass auf. In diesem Raum hier sitzen 60 Leute. 5 haben blauen Pullover an. In diesem Raum wurden 3 Lieder gesungen. Wie alt bin ich? Habt ihr eine Idee so? Schwierig, oder? Kann man nicht sagen, ne? Vielleicht würde ich sagen, du kannst gar nicht so alt sein, wenn du so einen Quatsch erzählst, ne? Ja. Das Ding ist, es gibt eine Studie, die gemacht worden ist mit Kindern und die hat sich damit beschäftigt, dass je älter Kinder werden, länger darüber nachdenken. Und ich denke, warte mal, 60 Leute, 5 mit einem blauen Pullover, der Typ muss 50 sein. Ja, also man hat das beobachtet, dass Leute, je älter sie werden, sich darüber wirklich Gedanken machen, obwohl die Aufgabe ist Quatsch. Ich habe euch überhaupt gar keinen Hinweis gegeben, wie alt ich sein kann. Gar nicht, null. Und trotzdem hat man gemerkt, je älter man wird, macht man sich darüber Gedanken. Und das ist interessant, weil wir Erwachsenen uns vielleicht manchmal Gedanken über Dinge machen, die wir gar nicht lösen können. Und dann noch so als kleine Abrundung am Ende ist es vielleicht noch wichtig, euch von Nikodemus zu erzählen. Kennt ihr Nikodemus? Schon mal gehört? So ein sehr schlauer Mann in der Bibel, hat sehr viel gelernt, war sehr angesehen für sein Wissen, gerade aus der Tora, ja, war er sehr, sehr bekannt für. Aber er konnte eine Frage nicht beantworten. Und das war, wie werde ich von Neuem geboren? Das ist auch eine schwierige Frage. Er hat überlegt, wie kann das sein? Muss ich denn wieder zurück in den Bauch meiner Mutter klettern? Eine ganz komische Vorstellung. Und Jesus sagt, nein. Es geht darum, dass Menschen eine Fähigkeit haben, die Tiere zum Beispiel nicht haben. Das ist echt gut. Wir können uns Gedanken darüber machen, was in unserem Leben gut läuft und was nicht so gut läuft. Und dann können wir uns entscheiden, Fehler einzugestehen und es besser zu machen. Ja, oder immer wieder im Kreis zu fahren und immer wieder Sachen falsch zu machen. So hatten wir es heute im Bibelgespräch. Genau, das möchte ich euch mitgeben. Ihr habt die Gabe, als Kinder auch schon, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen. Und Jesus hat wirklich Antworten, die über dieses Leben hinausgehen. Und das macht ihn so besonders. Er kann uns ewiges Leben geben und ja, Tote wieder lebendig machen. Das so als kleiner Ausflug. Und wenn ihr mehr über diese lustigen Fragen wissen wollt, könnt ihr mal das Kapitänssyndrom googeln. Dort könnt ihr diese Studie mal ein bisschen anschauen. Das ist sehr interessant. Kapitänssyndrom. Da geht es nämlich um Schiffe, die komische Wege nehmen, und schaut es euch an. Ja. Mhm. Preach it, bro. Yes. Okay. Wir Menschen suchen uns ja oft irgendwelche Herausforderungen im Leben. Und die Herausforderungen sind manchmal ziemlich groß. Menschen wollen große Berge erklimmen und trainieren dafür jahrelang und schaffen es irgendwann. Manche Leute wollen unbedingt mal Marathon laufen. Irgendjemand hier schon mal Marathon gelaufen? Respekt, Bruder. Ich habe nur einen halben geschafft. Ja, danach tat mir auch alles weh eine Woche. Aber das sind so Ziele, die setzt man sich, da kämpft man für und da beißt man sich durch. Ja? Ich glaube, meine größte Herausforderung meines Lebens ist, dass ich als Einzelkind die glorreiche Idee hatte, mir eine Frau zu suchen und mit 3 Kinder zu haben. Und da merke ich jetzt gerade, boah, da ist immer was los, da brennt immer mal die Hütte. Ne? Und haben uns noch einen Hund geholt jetzt, ich weiß auch nicht. Ach, komplett bekloppt, ne? Also, naja, macht man. Und ja, es ist wirklich nicht leicht, und da merke ich auch, das ist wirklich auch eine Herausforderung, sie alle auch immer mit ihren ganzen Bedürfnissen und Wünschen ernst zu nehmen und für sie da zu sein. Das sind die großen Herausforderungen des Lebens, ja? Zwischenmenschlich miteinander umzugehen. Und wir haben heute mit Matthäus 5 hier auch diesen Gottesdienst eröffnet, glaube ich. Ne? Du hast Matthäus 5 heute gelesen, die Bergpredigt, und das ist für mich ein Teil, mit dem ich heute auch mit euch starten möchte, reinschauen möchte in Matthäus 5. Weil ich habe die Vermutung, dass Jesus genau in Matthäus 5 die Herausforderung unseres Lebens sieht. Aber das sind nicht die, wo wir für trainieren und dann sagen, geil, ich bin 40 Kilometer gelaufen oder mehr. Oder wo ich die eine Frau, Mensch, von die ist doch von Florida nach Kuba geschwommen oder was? Ach, ganz krass, ne? Gibt es eine Doku drüber. Heftig, was Leute können. Aber ich finde, es ist schwieriger, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und dass wir einen anderen Menschen stehen lassen können, obwohl er vielleicht ein bisschen anders ist als wir selbst. Das sind die echten Herausforderungen. Da kannst du so viel trainieren, damit wirst du wahrscheinlich nie fertig sein. Und ich glaube, aus diesem Grund schauen wir heute in Matthäus 5 rein. Vorneweg, ich bin nicht so ein Freund, wenn Jesus so mahnend wird. Ich mag ihn gerne ermutigend, unterstützend und sagen, dass ich was Besonderes bin und so. Aber da sagt er das nicht zu mir. Da sagt er zu mir, da fordert er mich auf, in mein Herz hineinzuschauen. Oh, und das ist nicht immer leicht, merke ich. Matthäus 5. Dort ab Vers 21 steigen wir ein und beginnen mit einem Satz, den wir alle kennen. Man hat euch gelehrt, dass unseren Vorfahren geboten wurde, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, der wird verurteilt. Und ich kann mir vorstellen, ein Satz wird gesprochen, es gibt voreilige Denker und voreilige Sprecher, die dann sagen, ja, das kenne ich schon. Ich dachte, Jesus wird uns etwas Neues erzählen. Ich meine, wir befinden uns ja auch schon mittendrin in der Predigt. Also, das ist nicht neu, und Jesus geht einen Schritt weiter und er sagt, ich aber sage euch, schon der nur zornig auf jemanden ist, der wird verurteilt. Wer zu seinem Bruder, Freund, Schwester, Mitmenschen, Gemeindeglied, ich ergänze es so, sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Autsch. Also könnte ich sagen, uns allen droht das Feuer der Hölle. Puh. Da wollen wir aber gar nicht hin, oder? Und auch gar nicht so viel drüber nachdenken, weil das ist ungemütlich dort unten. Was machen wir mit diesem Vers? Ich versuche manchmal den Teens, also den Teenagern in der Gemeinde zu erklären, wo Töten anfängt auch. Und ich habe gerne dieses Beispiel eines Faustschlags auf die Nase, wo das Blut fließt und man sieht, dass Blut fließt und irgendwann heilt es und das Blut ist weg und es scheint alles wieder okay zu sein. Aber die Worte, die wir sprechen, die sehen wir nicht so richtig, was das für Wunden anrichtet. Die tragen Leute manchmal bis ins hohe Alter mit sich herum. Und wie oft erlebe ich es in meiner Arbeit, dass alte Geschwister zu mir kommen, ältere Geschwister zu mir kommen und sagen, Udo, ich erinnere mich noch ganz genau, dass mein Papa immer das zu mir gesagt hat und dass meine Mama mich nicht wertschätzend behandelt hat. Das wissen die noch ganz, daran können sie sich erinnern. Also unsere Worte sind manchmal dollere Schläge als die Schläge auf die Nase in der Rangelei. Auch nicht gut, ne? Also Tim, Anna, schlagt euch bitte nicht als Geschwister, habt euch immer lieb. Aber was ich sagen will, Worte können auch sehr großen Schaden einrichten, den wir nicht mehr sehen können. Ich möchte in den kulturhistorischen Kontext kurz eintauchen, weil hier wird dieses Du Dummkopf genannt. Du Dummkopf. Und die Leute wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Es geht darum, dass Gläubige sich versammelt haben und gezeigt haben, was sie alles so können. Was sie alles so auswendig gelernt haben. Wie schlau sie sind, wie gebildet sie sind. Und dann hat man sich gesagt, und du? Da wurde einer vorne hingestellt, ne, vor versammelter Mannschaft und erstmal gesagt, was hast du schon zu sagen, du Dummkopf? Und das ist nicht gut. Wir wissen, wie Jesus uns geraten hat, mit Leuten zu reden, wenn sie etwas tun, was nicht richtig ist. Suche den Menschen auf und rede mit ihm zusammen im Verborgenen erstmal alleine. Und wenn er nicht hört, nimm noch einen anderen dazu. Und wenn er dann immer noch nicht hört, dann kannst du überlegen, ob du es vor die Gemeinde bringst. Aber öffentliche Beschämung? Nee, das lieber nicht. Dann erwartet dich womöglich das Feuer der Hölle. Das klingt grausam. Und vielleicht ist es nicht nur damals so gewesen, sondern innerhalb der Gemeinde findet ja auch Beschämung statt, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das schon mal erlebt. Ja? Dass mir gesagt worden ist, so wie ich angezogen bin, lieber nicht, Udo, da kannst du lieber wieder rausgehen. Oder wenn Leute mir gesagt haben, wie ernährst du dich? Ah, so ernährst du dich, nicht gut, Kaffee nicht gut. Das ist okay. Heben ist seine, mir am meisten, nein, Spaß. Heben ist seine, aber wir müssen nicht anfangen, uns zu herrischen Moralaposteln oder zu Unterdrücker aufzuspielen, die andere Leute das Leben zur Hölle machen. Weil das ist nicht unser Platz als Christen. Da sollen wir nicht hin. Versöhnung ist wichtig. Vers 23. Wenn ihr also vor dem Altar steht, im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, was tut ihr dann? Vers 24. Dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Ich weiß nicht, ob ihr euch entschuldigen könnt bei eurem Partner, aber ich habe gelernt, bei meiner Frau zumindest, dass ich, wenn ich sie umarme und ich vorher richtig Mist gemacht habe, dann ist nicht gleich wieder alles gut. Die Umarmung macht anscheinend nicht alles wieder gut. Und wenn ich dir die Hand schüttle und sage, tut mir leid, dann ist mein Handschlag vielleicht gar nichts wert. Habe ich das ernst gemeint? Oder ist es nur so, um gut dazustehen? Schnell wieder Frieden zu haben. Ja, ich bin so ein Typ, ich mag gern Frieden haben. Aber muss ich manchmal auch mich klein machen und sagen, es tut mir aufrichtig leid. Und ich bin wirklich manchmal ein Esel. Und es tut mir leid. Weil Jesus sagt, du kannst in den Altar gehen und deine Opfer bringen, zum Altar gehen, deine Opfer bringen. Aber wenn du dich nicht entschuldigen kannst, dann brauchst du es nicht machen. Wo ich groß geworden bin in der Gemeinde, ich hatte ja so eine Unterbrechung in meiner Lebensgeschichte, ich war ja mal ganz woanders unterwegs, aber als Kind habe ich so mitbekommen, dass es Erwachsene gab, die gesagt haben, ich darf heute nicht am Abend mal teilnehmen. Und ich habe mich mal als Kind gefragt, warum nicht? Naja, weil ich noch etwas ungeklärt habe in meinem Leben, mit jemandem im Streit bin. Oh, das finde ich interessant. Ich muss erst mal klären, was da im Argen liegt, bevor ich einfach Abendmahl feiere und sage, ach ja, dann danke, dass du für mich gestorben bist, alles gut, wir haben uns alle lieb. Aber eigentlich sitzt zu Hause jemand und weint. Oder irgendwo anders. Familienstreite, die ziehen sich ja manchmal über Jahrzehnte hinweg, ne? Telefon in die Hand nehmen und anrufen. Und sagen, es tut mir leid. Ist nicht so leicht. Ich warte heute noch auf die Entschuldigung von meinem Vater zum Beispiel, dass er sich nicht so gut verhalten hat, um es mal gelinde gesagt auszudrücken. Kommt es? vielleicht ein richtiger Schlawinerbruder. Genau so ist es, ja, Mann. Aber ich vielleicht auch manchmal. Vielleicht bin ich gar nicht so viel besser als er. Hm? Alles gut. In Hosea 6, Vers 6, im Alten Testament gibt es eine Parallele zu dem, was Jesus hier sagt. Und ich möchte das Alte Testament ruhig auch mal mit reinnehmen, weil wir sehen, viele Parallelen da sind. Und dort sagt Gott, Treue will ich von euch. Treue. Ich möchte nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Das möchte Gott von uns. Von den Leuten damals auch. Keine großen Celebrations mit Opfer und Schlachten und Blut und so. Das hat damals, ich weiß, hat damals dazugehört, verstehe ich alles. Aber wenn du mit dem Herzen nicht dabei bist, was hat es für einen Wert? Gott sagt gar keinen, ich möchte das gar nicht. Du musst mit den Herzen dabei sein. Also bringt es keine Erlösung, Erlösung im engeren Sinne, wenn ich vorne immer in der ersten Reihe sitze. Warum sitzt keiner in der ersten Reihe? Doch da. Okay, so. Ja. Auch nicht, wenn ich immer pünktlich bin in der Gemeinde, wenn ich immer frisch gebügelt, gekleidet bin, wenn ich die ganzen Glaubenspunkte auswendig kann, wenn ich auch die Bibel sehr vieles aufsagen kann. Wie viel ist es wert, wenn ich nicht mit dem Herzen dabei bin? Wenn es nur ein Selbstzweck ist, um mich so toll aufzuspielen. Das hat keinen Wert, sagt Jesus. Nicht ich. Sehr herausfordernd, sehr herausfordernd. Und ich möchte das auch nicht schlecht machen, versteht mich nicht falsch. Es ist gut, jeder braucht auch was anderes, um seinen Glauben ausleben zu können. Das weiß ich und das ist auch gut so. Aber es soll keine Frage der Erlösung werden. Aber wenn ich höre, dass Menschen kommen und sagen, ach, also letztens hat mir jemand erzählt, dass jemand zu ihm kam und gesagt hat, wenn du am Sabbat, was war das am Sabbat, was durfte er nicht machen? Er durfte am Sabbat nicht, irgendwas war es, dann kommst du nicht in den Himmel. Und ich so, nein, Bruder, ich entschuldige mich für meine Gemeinde, dass jemand das zu dir gesagt hat. Ich entschuldige mich. Das darf nicht sein. Weil wir dürfen uns doch nicht als Gott aufspielen, oder? Dürfen wir nicht. Oh, dann machen wir viel kaputt. Dann lieber, nein, wir kommen noch, was denn lieber? Kommen wir noch. Jesus macht das für uns. Vers 27. Er wird nämlich deutlicher. Wir trinken mal einen Schluck. Danke übrigens für das Wasser. Sehr gut mitgedacht, also das erlebe ich nicht oft. Dankeschön. Vers 27. Man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, du sollst nicht die Ehe brechen. Alle so, ja, kennen wir schon. Und Jesus geht einen Schritt weiter und er sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Die Leute haben sich wahrscheinlich alle gedacht, okay, ich mache jetzt lieber die Augen zu. Ist das gemeint? War das Ziel? War das Zweck seiner Worte? Oder wollte er uns etwas anderes sagen, wie wir Männer, ich spreche jetzt mal die Männer an, hier oben aufpassen sollen, dass sich da nichts Schlechtes verfestigt, was uns womöglich zum Fallstrick wird in unserem Alltag. Vielleicht wollte er uns schützen, indem er sagt, pass auf, was in deinem Kopf passiert, damit du da nicht so viele Ideen und Fantasien kreierst, die dem Endeffekt das Genick brechen, würde ich sagen. Vielleicht. Der Tanach, ja, wo die ganzen biblischen Gesetzestexte zusammengefasst worden sind, und dann gab es ja noch die rabbinischen Auslegungen dazu, da gab es ja ganz viel zum Thema Ehebruch. Und die hatten so alle eine Gemeinsamkeit und es ging darum, dass die Frau die Quelle der Versuchung ist. Aha! Also, was machen wir? Alle Frauen raus! Das wollen wir auch nicht, ne? Die sollen ja für uns noch, ne, die Wäsche zusammenlegen. Ich weiß, meine Mutter sollte damals von meinem Vater, ne, noch die Schlüppis rauslegen und so, wie er sich anziehen soll. Ne? Krasse Zeit. Okay, wenn es jemand so macht, alles gut. Das wollen wir denn auf einmal. Dafür soll die Frau gut sein. Ja, ah, okay, das möchten wir. Aber am besten leise sein, wenn sie mal wieder ihre Meinung hat, ne? Soll man ein bisschen ruhig sein, ja? Das wollen wir denn nicht. Jesus sagt, hört auf damit. Degradiert die Frau nicht auf irgendein Lustobjekt, die euch stört, wo ihr eure Augen schnell wegrichten müsst. Nein, nein. Seht sie als euer Gegenüber. Und natürlich passt auf, wo ihr hinschaut. Und ich sage auch, meine Tochter wird irgendwann auch Teenager sein. Ich habe sehr viel Angst vor dieser Zeit. Aber ich muss ihr dann auch sagen, wie du dich kleiden sollst. Ja, werde ich ihr auch sagen. Und ich weiß, man muss nicht Ihr kennt es, ja? Halbnackt in den Gottesdienst kommen oder so. Verstehe ich total. Aber trotzdem kann ich doch entscheiden, wo ich hinschaue oder nicht. Oder? Ich hoffe, das kann ich. Und vielleicht geht es hier auch mehr um Planung. Ich habe diesen Vergleichstext in Hiob gefunden, wo es auch ein bisschen um Ehebruch, oder nicht nur ein bisschen, ganz schön um Ehebruch geht. Hiob 24, Vers 15. Das Auge des Ehebrechers lauert auf das Dunkel und er denkt, mich sieht kein Auge und verdeckt sein Antlitz. Also es geht um Planung tatsächlich. Ja? Auch damals im Alten Testament. Es geht darum, dass jemand bewusst plant, jemanden zu betrügen. Es passiert nicht einfach so. Einfach mal so, oh, falsch hingeguckt. Nein. Es geht um das, was du planst in deinem Kopf und es passiert nicht einfach so. Es ja? Gibt ja manchmal so Erwachsene, die dann sagen, oh, wir sind einfach im Bett gelandet. Ja, genau. Alles klar, ich bin auch gestolpert. Vers 29. Sind wir 29 schon? Ja. Und jetzt wird Jesus sehr radikal. Gucken wir mal, warum. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Die neutestamentliche Chirurgie Jesu, ja? Erstmal, wo kommt Versuchung her? Verführung her? Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir wissen, dass Verführung immer vom Satan kommt und nicht von Gott. Offenbarung 12, Vers 9, beispielhaft dafür, und er wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Der die ganze Welt verführt, und wenn wir am Boden sind und in seine Verführung gefallen sind, dann steht er da und sagt, na du Versager, jetzt klage ich dich auch noch an. Das ist Satan, aber nicht Gott. Manchmal wird dieser Vers im Vater Unser, führe uns nicht in Versuchung, da zweifeln ja viele Christen und sagen, oh, nicht, dass Gott der Verführer ist. Nein, nein, Gott, wenn wir uns den Text genau ansehen, führt durch die Versuchung hindurch. Ich möchte uns ermutigen, dass wir so einen Blick haben und nicht als einen Gott, der sagt, ach ja, ich werde dich jetzt mal versuchen, mal sehen, ob du es aushalten kannst. Von wem werden wir versucht? Und können wir uns davor schützen? Ich denke schon. Was können wir tun als Männer in diesem Fall? Betrachten wir die Frau als Verführungsquelle oder die Medien, ja, sind schuld, ja, das ganze, diese ganze Internetpornografie ist schuld, dass wir alle so verdorben sind. Ja, wir können es auch nicht anschauen. Geht auch. Wir können uns Leute suchen, die genauso strugglen vielleicht und uns verbinden und stark werden und sowas uns fernhalten. Ja, Einladung dazu. Vers 30. Und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftigere Hand ist, zum Bösen verführt, hack sie ab, wirf sie weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Ich möchte nochmal auf diese Hölle eingehen. Und natürlich habe ich einen persönlichen Bezug dazu. Vielleicht bin ich deswegen da auch ein bisschen empfindlicher. Wir haben als Eltern ja eine große Verantwortung für unsere Kinder. Oh, ich merke das auch immer wieder. Manchmal drückt es mich fast. Aber die Kinder sind immer der Verlierer, wenn Beziehungen kaputt gehen. Und wir sprechen in der Psychologie von transgenerationalem Trauma, dass Traumas immer weiter vererbt werden auch. Ne? Und ich denke, wir tun gut daran, das in unseren Entscheidungsprozessen mit einzubeziehen, was wir tun und was wir nicht tun. Weil man kann damit ganz viele blöde Sachen anstellen. Und das predige ich auch immer zu mir. Ja, ich bin noch relativ am Anfang und habe da noch einen Weg vor mir. Machen wir einen kleinen Sprung. Vers 38. Dort sagt, bisschen Themenwechsel, wir schütteln uns alle mal, genau, weil jetzt ja ernst und es bleibt auch ernst, aber genau, wollen wir ein bisschen weitergehen. Wir sind jetzt im letzten Drittel, für alle, die denken, wann hört er endlich auf, ne? Also letzte Drittel jetzt, genau, da sind wir jetzt. Vers 38, man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, wer jemand am Auge verletzt, der soll selbst am Auge verletzt werden. Und wer anderen einen Zahn ausschlägt, soll selbst einen Zahn dafür einbüßen. Zitiert hier wieder das Alte Testament, die Leute kennen es eigentlich ganz gut. Für uns nochmals zur Erinnerung, viele heidnische Völker hatten damals die Blutrache so praktiziert. Ja? Du tötest mich, ich töte dich. Also wenn ich tot bin, kann ich nicht mehr töten, aber meine Familie übernimmt das dann in dem Fall. Und dort war dann ein wildes Abschlachten. Ja, Menschenleben wurden eingefordert. Worum es hier dann aber ging, was Jesus sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ging darum, wenn du mein Auge kaputt machst, sodass ich meiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann, dann sorgst du bitte schön auch dafür, dass ich finanziell entschädigt werde. Weil ich ja nicht mehr so gut sehen kann. Money, money, genau so sieht es aus. Ne? Genau, also darum ging es damals. Und Jesus sagt, gehen wir jetzt auch hier nochmal einen Schritt weiter. Obwohl das eigentlich schon ziemlich fortschrittlich ist, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn mit dem Schadensersatz. Das war schon damals echt was Gutes. Aber Jesus geht einen Schritt weiter, wie in all den anderen Versen davor auch schon. Vers 39, ich aber sage euch, wehrt euch nicht, wenn jemand euch Böses tut, wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Aha. Wer ist dafür? Keiner, ne? Ja, es ist auch ein sehr schwieriger Text. Und heutzutage, wenn das jetzt zum Beispiel jemand hört, der in seiner Ehe jeden Tag verprügelt wird, ne, der denkt sich, es gibt Leute, die habe ich auch schon erlebt, die sagen, aber Udo, hier steht doch, ich soll doch auch die andere Wange meinem Mann hinhalten, wenn er gerade besoffen nach Hause kommt und er mir gerade eine reingezogen hat. Und dann sage ich, nee, sollst du nicht. Ich möchte, dass dieser Text nicht so verstanden wird, dass wenn wir uns in einer Beziehung befinden, wo wir eindeutig Missbrauch erfahren, dass wir dann sagen, ach komm, mach weiter. Sondern, dass wir den Mut finden, und ich weiß, wie schwer das ist, ich kenne das sogar, mehr als mir lieb ist, es ist sehr schwer, Leute dazu zu animieren, missbräuchliche Beziehungen zu verlassen. Weil man geht immer wieder zurück, man geht immer wieder zurück und man sagt, ich werde mich bessern, Schatz, ich werde mich bessern. Aber wenn es 120 Mal passiert ist, passiert auch nochmal. Es wird immer schlimmer auch. Bis einer mal stirbt. Wollte keiner. Oh, ich wollte es gar nicht. Nee. Keiner plant, heute aus dem Haus zu gehen und Mörder zu werden. Nee, ihr lacht, ist das so. Es ist immer Totschlag, immer so im Effekt. Oh ja, ich war wütend, ich war, genau. Deswegen redet Jesus darüber, halte deinen Zorn im Zaum. Ne? Nicht der Zorn ist das Schlechte. Wir dürfen alle mal zornig sein. Aber der Umgang damit ist wichtig. Damit wir nicht zu jemandem werden, der andere einfach immer rauf, immer rauf. Und vielleicht soll der Moment, wo ich sage, komm, komm hier auch einfach rauf, dazu dienen, dass das Gegenüber sich Gedanken macht. Okay, ist es richtig, was hier passiert? Sollte ich vielleicht aufhören? Weil wenn ich zurückschlage, dann schlagen wir uns die ganze Zeit. Dann geht es wild los, wie auf dem Schulhof damals in der 4. Klasse. Vielleicht können wir den anderen dazu bringen, zu überlegen, was er gerade tut. Okay, kommen wir jetzt auf die Zielgerade mit den letzten Versen in den 40ern. Fangen wir mit Vers 43 an, wo es auch sehr herausfordernd ist, meines Erachtens nach. Man hat euch gelehrt, was geboten worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ja? Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Wer ist mein Feind? Ja, wer ist mein Feind? Im Straßenverkehr habe ich gefühlt immer viele Feinde, weil ich denke, ich fahre immer am besten. Und alle anderen machen es falsch. Ja, aber hier der gute Therapeut würde sagen, Udo, wenn alle anderen verrückt sind, aber du nicht, dann bist du vielleicht ein bisschen verrückt. Okay, wer ist der, der mich verfolgt? Jesus wollte den Leuten zu damaligen Zeitpunkt sagen, dass sie sich alle total selbst schon kaputt machen. Da braucht gar keiner, der Böse von außen kommen und die Gemeinden verwirren. Das macht die selber ganz gut. Und manchmal erlebe ich Gemeinden auch, die sagen, ja, der Antichrist wird kommen, und der kommt auch, aber das Böse wird kommen. Aber eigentlich, worauf warten wir auf das Böse? Wir machen uns ja selbst schon kaputt eigentlich. Ja. Oder? Ist hart, was ich sage. Weil ich sehe, manche von euch nicken so zaghaft. Darf man mal sagen. Heißt jetzt nicht, dass alles schlecht ist. Heißt auch nicht, dass wir jetzt alle nach Hause kommen und nie wiederkommen brauchen. Meine ich nicht. Aber dass man trotzdem manchmal überlegt, so, vielleicht ist das Böse gar nicht so weit weg. Und vielleicht sind wir manchmal, die für uns beten sollten und sagen, lieber Gott, ich weiß, Schwester, Bruder, Sohn, so sieht es ganz anders als ich. Aber ich möchte im Gemeinderat trotzdem mich nicht benehmen wie ein Vierjähriger, der kein Eis bekommen hat. Vielleicht wäre das ein Anfang. Und ich spreche auch mal über mich, ne? Ich will hier nicht belehrend sein, ich muss da auch an mir arbeiten, immer wieder, gerade beim Autofahren. Was ist die Konsequenz, wenn wir das tun? Vers 45. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Also
Für uns alle scheint dieselbe Sonne. Und wir alle machen mehr oder weniger dieselben Fehler. Gerade dann, wenn wir denken, wir sind was Besseres. Oh, ich habe schon so viel verstanden. Och, ich bin schon fast im Himmel. Ich muss noch eine Etage höher. Nicht so gut. Okay. Letzten drei Verse für diese Predigt. Wenn ihr nur die liebt, Vers 46, die euch lieben, was ist daran besonders? Das tun sogar die bestechlichen Steuertreiber. Das kann jeder. Easy. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott gar nicht kennen. Und ich musste an Paulus denken. Ich musste an Paulus denken, der gesagt hat, die Liebe Gottes ist deswegen besonders, weil sie für euch da war, als ihr Feinde Gottes wart, als ihr ihn nicht gekannt habt, als wir vielleicht da standen und geglaubt haben, oh Jesus, du bist nicht der wahre Messias. Sinnbildlich, symbolisch gesprochen. Ja? Wo wir gesagt haben, das soll der Erlöser der Menschheit sein? Pff, wer ist das schon? Er hat uns da schon geliebt. Er liebt die, die unterm Kreuz über seine Kleidung ein bisschen Würfelspiel machen. Die liebt er. Und das ist besonders. Und vielleicht können wir davon eine ganz kleine Scheibe abschneiden und in unser Herz reinmachen, damit wir das auch können. Das wäre doch was. Was würde das verändern in unserem Leben? Und der letzte Vers 48. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Teleios, vollkommen sein, auf keinen Fall perfekt sein, nein, aber etwas, das in seinem Zweck erfüllt ans Ziel kommt. Was ist der Zweck unseres Lebens? Was muss am Ende unseres Lebens geschehen sein, damit wir sagen, ich habe es ganz gut gemacht? Micha 6, Vers 8 hatte im Alten Testament auch schon seine Antwort. Indem ihr liebevoll und barmherzig miteinander umgeht. Das erwartet Gott von uns. Und für viele ist die Antwort zu leicht. Und ich verstehe das auch. Aber wir können auch noch mal einen Marathon laufen, auch einen Ultramarathon, 100 Kilometer laufen. Und nach anderen Antworten suchen, können wir machen. Aber meines Erachtens kommen wir immer nicht drum rum, in diesen Schmerz reinzugehen, mich zu hinterfragen, warum fällt es mir schwer, den anderen anzunehmen. Es hat viel mit mir zu tun. Es hat viel weniger was mit dem anderen zu tun. Warum fällt es mir schwer? Warum sind die Barrieren so hoch? Und ich hoffe, dass Gott uns hilft, diese Barrieren abzubauen, uns den Mut schenkt, in uns selbst hineinzuschauen. Was hält mich davon ab? Was fällt mir so schwer, anderen mit Liebe und Respekt zu begegnen? Und ich weiß und ich bin mir sicher, dass Gott uns diese Gabe schenken wird, weil er hat es vorgemacht. Und daran glaube ich. Amen.
Vielen Dank, lieber Udo, für diese lebensnahen Ausführungen. Wir wollen zum Abschluss des Gottesdienstes das Lied 473 singen. 473, alle vier Strophen.